Hallo und ganz herzlich willkommen zum The Diner Podcast Data and Coffee. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz herzlichen Dank vor allem an alle, die beim letzten Mal Bescheid gesagt hatten wegen des Schnittfehlers. Dankeschön, dadurch konnte ich ihn beheben. Und die Folge ist dann auch ganz kurz drauf noch einmal neu in den Feed gegangen. Wer von euch vielleicht noch einen löchrigen Abspann hatte, hat jetzt die Chance, die Folge noch mal neu runterzuladen und den Abspann und auch den Spendenaufruf für das Medienkompetenzteam Karlsruhe auch noch mal komplett zu hören. Ja, heute habe ich für euch ein Gespräch mit dem Andreas Wiegenstein von der Serpentec über SAP Security. Ja, so habe ich zuerst auch geguckt. Tatsächlich geht es dabei halt auch um eine der verbreitetsten Software, die wir so haben und was man so alles tun kann und sollte, um die halt auch sicher einsetzen zu können. Welche Angriffe man halt so draußen in der Welt sieht, was es vielleicht halt auch an neuen Angriffen jetzt geben wird, was die NIS2-Richtlinie damit zu tun hat und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt in diesem Gespräch. Ganz viel Spaß! Hallo Andreas.
Hallo Claudia.
Ja, willkommen im The Diner Podcast. Wir sind uns 2023 bei der DeepSec über den Weg gelaufen. Da hattest du einen Vortrag gehalten über die Sicherheit und auch die Sicherheitslücken von SAP. Und jetzt hatte ich ganz viele Rückfragen. Und ja, und jetzt hast du dich bereit erklärt, heute hier im Podcast mit mir darüber zu reden. Das freut mich sehr. Vielleicht mal für den Anfang. Wie bist du denn dazu gekommen, Dinge mit SAP Sicherheit zu machen?
Das ist eine nette Frage, ja. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe eigentlich schon immer gerne an Computersystemen rumgespielt und getüftelt. Und ich hatte, wann war das? 2002, also ab 2002 verschiedene Programmierprojekte, wo eine Firma, die SAP HR-Anwendungen geschrieben hat, also so für Personalwesen, die wollten eine Webanbindung dafür herstellen. Und die haben mich gefragt, ob ich denen helfen kann, Frontends fürs Internet zu schreiben. Und dann habe ich gemeint, klar, kann ich machen, HTML kann ich ganz gut. Dann haben wir eben als Technologie vom SAP den sogenannten Internet Transaction Server, kurz ITS, verwendet. Und der hatte halt viele schöne Parameter und wie sich es halt so ergeben hat, habe ich da ein bisschen rumgetestet und einen Buffer-Overflow darin gefunden und den an die SAP gemeldet, weil man sowas halt macht. Und damals gab es noch keinen Response-Prozess, da musste ich dann die Nachricht direkt an Hasso Plattner schicken. Und das hat dann ein paar Mal schon mal rumgeflippert in der SAP und kam dann zu den Richtigen. Und mit denen haben wir dann geredet und so hat das ganze Thema angefangen.
Okay, und wann war das so in etwa?
Das war im Jahr 2003.
2003. Also du machst das schon auch echt eine Weile.
Ja, ich habe das jetzt schon seit 20 Jahren ausgehalten. Ja. Und bin immer noch dabei, ja.
Alles klar, spannend. Also auch für Transparenzbericht für unsere Zuhörenden. Ich habe selber nie mit SAP gearbeitet. Ich war immer aus den Firmen raus, bevor sie es selber eingeführt haben. Aber was man halt über SAP so liest oder halt eben auch von ehemaligen KollegInnen und so weiter so mitkriegt, die schöne Sage ist ja dann irgendwie immer, dass man ja eigentlich nicht SAP einführt, sondern dass die gesamten Prozesse und die gesamte Firma in SAP eingegliedert wird. Würdest du das so unterschreiben?
Naja, gut, also meine Firma hat kein SAP eingeführt, um die Geschäftsprozesse zu machen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß aber schon, dass eine gewisse Umstellung dafür erforderlich ist, ne? Allerdings ist das SAP auch so gebaut, dass du eben Erweiterungen programmieren kannst, um die Standardfunktionen doch wieder in die eigene Richtung umzudrehen, ja? Also ich denke, man trifft sich da wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Wobei es auch Firmen gibt, meines Wissens, die SAP rein Standard einsetzen und das funktioniert wunderbar. Aber ich kann es aus der Firmensicht nicht repräsentativ sagen, ob das jetzt ein großes Problem ist, das zu integrieren oder eben mit eins, zwei Kompromissen machbar.
Vielleicht jetzt wieder dann zu deinem konkreten Thema mit der SIP-Sicherheit. Wie ging denn das dann weiter?
Ja, wie ging das denn da weiter? Ich habe noch in verschiedenen anderen Produkten der SAP ebenfalls Schwachstellen gefunden und gemeldet. Und wir hatten dann damals darüber gesprochen, ob man da nicht mal so eine Art Projekt draus machen sollte und mal proaktiv gucken sollte, im Sinne von SAP oder irgendeiner anderen, die dann auch Sinn sind. Macht ja Sinn. Das ist ja für die auch störend, wenn ständig da irgendeiner von außen was rein durft. Und ja, da gab es dann halt Zusammenarbeit und dann ist aus dieser Zusammenarbeit noch eine Firma entstanden, damals Virtual Forge, die ich gegründet hatte, die das Thema SAP-Sicherheit auch für SAP-Kunden angeboten hat und damit quasi ein bisschen breiter gemacht hat. Und so ist dann quasi aus dem ursprünglichen Hack dann eine Firma geworden und ein Business. Und ja, es gibt immer noch genug zu tun in dem Bereich.
Das heißt, du machst das jetzt wirklich auch hauptberuflich seither?
Ja, das ist so.
Wie viele Leute seid ihr da?
Also die erste Firma, die ich da hatte, da bin ich 2016 raus. Da waren wir, glaube ich, so um die 90, also 9-0. Wow. Dann habe ich ein Jahr Pause gemacht und eine neue Firma gegründet mit einem paar der ehemaligen Kameraden und Kameradinnen aus der alten Firma, die Serpentec 2017. Die macht nach wie vor SAP-Beratung, da bin ich auch immer noch aktiv. Und 2019 haben wir dann auch in einer leicht anderen Konstellation eine Firma gebaut, die heißt CyberP und die konzentriert sich eher auf automatisierte Lösungen im SAP-Sicherheitsbereich. Also damit man eben verschiedene Aspekte abdecken kann. Und in diesen Firmen sind wir nicht viele. Das ist noch jeweils unter 10. Aber das macht auch wirklich Spaß, im kleinen Kreis mal zu arbeiten wieder.
Und wie muss man sich jetzt da eure Arbeit vorstellen?
Ja, wie muss man sich die vorstellen? Also viele Unternehmen haben SAP im Einsatz, viele Großunternehmen und viele von denen sind auch, ich sage das mal etwas überspitzt, so vernünftig regelmäßig mal zu prüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen, die sie gebaut haben, auch stabil sind. Dann macht man zum Beispiel einen Penetrationstest oder einen Sicherheitsaudit und lässt mal jemand anderen noch drauf gucken. Und genau das machen wir eben bei der Serpentec, dass wir für große Unternehmen, aber auch für kleinere schauen, wie kommt ein Hacker prinzipiell rein und vor allen Dingen danach auch, wie kriege ich das, was wir da als Eintrittsmöglichkeiten gefunden haben, sinnvoll zu, dass der Kunde eben auch das Problem lösen kann und nicht nur eine lange Liste von Problemen gezeigt kriegt. Und wir verwenden dabei auch Tools, die wir uns dann von der anderen Firma quasi mit reinkaufen, damit diese Analysen effizienter verlaufen und du eben in einer kurzen Zeit viel mehr prüfen kannst, als wenn du das alles rein manuell machen willst.
Das heißt also, ihr werdet beauftragt letztendlich für SAP Pentesting.
Genau, wir sind auch da relativ hoch spezialisiert vergleichsweise zu anderen Firmen. Also es gibt nicht viele, die das anbieten. Wir arbeiten da auch international. Und legen eben auch Wert drauf, dass wir dem Kunden nicht mit einer Liste von Problemen sitzen lassen, sondern dass wir dem Kunden sagen, wir helfen ihm auch gerne, die Probleme danach aus dem Weg zu räumen. Weil das ist ja das, was der Kunde eigentlich haben will. Er möchte ja sicher werden und nicht nur gezeigt kriegen, wo er überall Probleme hat und grüß Gott, viel Spaß damit.
Vielleicht mal zu der Frage. Du warst ja jetzt dann halt auch bei dem Vortrag oder mit deinem Vortrag bei der DeepSec. Das heißt, die Probleme, die ihr da findet, sind jetzt wahrscheinlich nicht nur Kleinkram.
Also kurz zur Geschichte. Ich habe im Laufe der letzten Jahre auf ungefähr 50 plus minus Sicherheitskonferenzen über Schwachstellen von SAP gesprochen, verschiedenster Art. Ja. Und immer in der Form, wir haben was gefunden. Der SAP freundlich gesagt, guckt mal da. Dann haben die das behoben, also Responsible Disclosure, und anschließend haben wir darüber geredet. Das heißt also, wir haben im SAP einiges gefunden, aber man findet eben auch, und das ist die relevante Sache hier bei den Kunden, die SAP-Systeme ja installieren, ganz andere Arten von Fehlern. Da wird es halt mal falsch installiert, nicht richtig gehärtet, dann programmieren sie irgendwas dazu, was zwar funktioniert, aber leider Hintertüren hat oder unerwünschte Nebeneffekte. Und genau da gucken wir eben drauf, dass die Kunden, wenn sie uns beauftragen, SAP in Anführungszeichen richtig verwenden. Ja. Wir gucken bei Kunden jetzt nicht, hat die SAP jetzt irgendwelche kritischen Fehler gemacht. Ja. Das ist wirtschaftlich für die Kunden nicht sinnvoll zu prüfen. Ja.
Das heißt aber, für die SAP selber macht ihr das dann aktuell nicht?
Nein, das machen wir für die SAP aktuell nicht. Das hat verschiedene Gründe, die will ich aber jetzt hier nicht lang und breit ausrollen. Machen wir nicht mehr.
Okay. Andere Frage, gibt es jemanden, der das aktuell macht für die SAP?
Garantiert, ja.
Okay, gut. Ja, das macht ja die Welt schon mal ein bisschen besser.
Ja, nein, ich will der SAP jetzt auch nicht da irgendwie schlecht reden. Die sind schon drum bemüht, mit sinnvollen Firmen zusammen ihre Sicherheit zu verbessern, so wie das jede vernünftige Softwarefirma tut, ja. Wer das nun genau ist, ist eine andere Frage, aber es passiert auf jeden Fall.
Okay, gut. Und was hast du so über die Jahre oder was habt ihr da so über die Jahre alles gefunden?
An Fehlern, die wir selber gefunden haben. Ja, was haben wir da gefunden? Du fängst halt erstmal an mit so technischem Kram. Buffer Overflow, SQL Injection, Cross-Site Scripting. Das sind im Prinzip so die Trivialfehler, die jeder finden kann, der sich mit Security auskennt. Und wenn du das eine Weile machst, dann verstehst du auch besser, wie so ein System in der Architektur gebaut ist, wie die Prozesse da hinten drin laufen und fängst eben dann an zu schauen, okay, gibt es denn jetzt irgendwelche Denkfehler im System, Logikfehler, Konzeptfehler? Und das ist dann so das nächste Level, wo du dann Probleme siehst, die konzeptioneller Art sind und jetzt nicht nur so ein kleines technisches Problem wie ein Buffer-Overflow. Und da haben wir halt verschiedene Sachen gefunden. Ja, was hat man denn was Interessantes, was man jetzt akustisch rüberbringen kann? Also du kannst zum Beispiel von einem SAP-Server einen SAP-Client angreifen. Solche Sachen haben wir gefunden. Also das heißt, wenn du auf dem Server bist, dann kannst du die Benutzer, die sich da anmelden, angreifen, also deren Systeme, mit denen sie sich verbinden, also quasi auf das Betriebssystem von denen runtergehen. Solche Angriffe waren das. Dann haben wir auch im SAP-System gezeigt, dass ein Benutzer mit einer angemeldeten Sitzung prinzipiell einem anderen Benutzer in einer anderen angemeldeten Sitzung bestimmte Aktionen unterschieben kann, die der gar nicht gemacht hat. Ne? Also sowas haben wir gesehen. Dann haben wir gesehen, dass also durch ein, ja, wie erkläre ich das? Du kannst im Prinzip für SAP Shortcuts anlegen. Wenn du jetzt häufiger bestimmte Teilprogramme im SAP verwendest, kannst du dem System sagen, oh, das finde ich cool. Bitte leg mir doch mal auf meinem Desktop einen Shortcut an, so wie du das auch für andere Programme machen kannst. Ne? Da kannst du Word starten oder einen Texteditor. Da kannst du eben auch, wenn du auf so einen Shortcut draufklickst, direkt ins SAP an eine bestimmte Stelle springen, so du angemeldet bist. Und da haben wir dann zum Beispiel auch festgestellt, dass unglücklicherweise, wenn man im Internet surft und der Webserver einem eine solche Shortcut-Datei überträgt, statt einer Grafik zum Beispiel, dann wird das automatisch vom Betriebssystem erkannt als, oh, der User will auf diesen Shortcut klicken und dann startet quasi im SAP genau dieses Programm, was der Shortcut auslöst. Ne? Das war ein relativ cooler Angriff, weil du eben beim Surfen plötzlich einen Angriff abkriegst, der übers Betriebssystem durch den Browser ins SAP reinschlägt. Ne? Ja, hi. So als ein paar Beispiele.
Aha. Okay, da wird das dann auch relativ schnell echt interessant. Ne? Sieht man jetzt von solchen Angriffen tatsächlich auch was in der Welt?
Also am besten müsste man diese Frage der SAP stellen, weil es sind wahrscheinlich die Ersten, die Firmen anrufen, wenn sie angegriffen werden, so rum. Aber auch bei Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die verzeichnen auch Angriffe. Ja. Allerdings ist es häufig so, dass die Angriffe von innen kommen, beziehungsweise auch da wahrgenommen werden, weil die Welt da draußen, die ist im SAP noch nicht so wirklich Firm. Ja, das ändert sich zwar, die machen sich da schlauer, aber es sind halt häufig eben die Benutzer, die sich dann aus Praktikabilitätsgründen legen sich dann einen zweiten User an mit mehr Berechtigung und dann können sie gewisse Dinge im System tun. Jetzt nicht unbedingt aus böser Absicht, aber um halt gewisse Prozesse zu übergehen oder beschleunigen, macht man das öfter mal. Die Firmen finden sowas halt nicht lustig und da gibt's dann halt entsprechende Abmahnungen an die Leute. Das sind so die Dinge, die eigentlich passieren, ja. Aber Es ist halt leider so, dass wenn jetzt im SAP jemand was Schlimmes tut, ja, oder was Böses tut, was Schlechtes tut, wie auch immer, es nicht so ganz einfach ist, im normalen Betrieb festzustellen, dass das passiert, ja. Das heißt, entweder du hast Glück und dir fällt irgendwas zufällig auf, oder du hast ein relativ gutes Monitoring, was solche Dinge erkennt. Und das ist, denke ich, noch so ein Problem, weil die meisten Firmen sowas nicht haben. Und selbst wenn sie es haben, ist dann die Frage, erkennt das auch wirklich alle Varianten von solchen Angriffen? Das ist halt schwer abzuschätzen. Also wir haben schon solche Lösungen gesehen, die auch gewisse Dinge erkennen. Ja, schön, aber du kannst immer, wenn du jetzt als Angreifer weißt, wie so eine Lösung funktioniert, dich da drum rumschlängeln und trotzdem Sachen machen, die eben unterm Radar bleiben.
Okay, das heißt, Dinge finden tatsächlich statt, aber es gibt zumindest mal Monitoring, was zumindest mal grob hilfreich ist für wahrscheinlich mal so die bekanntesten Sachen.
Ja und nein. Also prinzipiell hat SAP so, ich würde mal sagen, irgendwo so 15 bis 20 Logfiles, verschiedene Arten von Logfiles, aus denen du dir Daten ziehen kannst. Die produzieren allerdings megabyteweise Daten und zwar teilweise täglich. Und du brauchst dann wirklich eine gute Logik, um zu erkennen, ob da drin jetzt tatsächlich irgendwas Dummes passiert. Ne? Das ist nicht trivial zu lösen.
Hast du schon Fälle gesehen, also jetzt aus der Praxis, wo tatsächlich so eine Lücke ausgenutzt wurde für größere Angriffe oder wo halt dann auch Informationen rausgeschleust wurden? Geht sowas auch?
Ja, wo Informationen rausgeschleust wurden, das gibt es auf verschiedene Weisen, das haben wir schon gesehen. Aber Lücken auf größerer Ebene ausnutzen, das haben wir noch nicht mitbekommen, dass jemand wirklich da von außen in so Systeme eindringt und die Kunden das dann auch merken, weil vielleicht passiert es, aber wie gesagt, ist nicht so einfach. Deswegen haben wir uns ja mit diesem Thema Malware beschäftigt, um zu gucken, wie weit komme ich denn auch automatisiert, ohne dass es einer merkt.
Und wie weit kommt man automatisiert, ohne dass es einer merkt?
Unglücklicherweise ziemlich weit.
Das ist mal schade.
Ja. Das war nochmal so aus Sport der Gedanke, was könnte man denn programmieren, um da automatisiert Dinge zu tun? Wie würde man als Angreifer da vorgehen, dass das Ding möglichst autonom durch die Systeme wandert? Und da gibt es schon verschiedene Ansätze, die man gehen kann. Ja? Also wir haben das auch bei verschiedenen Firmen ausprobiert, mit überwiegend gutem Erfolg aus unserer Sicht, aus deren Sicht nicht. Aber es gibt dann auch Firmen, haben wir auch, die haben ein hervorragendes Abwehrsystem installiert gehabt, was den Angriff so dreiviertel bemerkt hat und die waren auch sehr schnell in der Lage dann, die Malware insoweit einzugrenzen, dass sie eben nicht auf andere kritische Systeme draufkommt. Die konnten auch ihre Prüfregeln anschließend erweitern, ruckzuck, sodass, wenn jetzt genau der gleiche Angriff nochmal passiert, sie das sofort merken würden.
Wir hatten vorher vereinbart keine technischen Details aus Gründen. Deswegen jetzt eine sehr vage Nachfrage nach und sich so eine Malware einzufangen, sollte die tatsächlich eben jetzt nicht, wie in eurem Fall, eben von den PentesterInnen kommen, die das gerade beabsichtigt und mit Auftrag tun, sondern tatsächlich von Menschen, die es nicht gut meinen oder zumindest nicht für die Firmen gut meinen. Wie fängt man sich so eine Malware ein? Ist das auch wieder so ein Klassiker von E-Mail-Anhang oder Ähnlichem?
Kann sein, muss nicht sein. Also es gibt ja, man kriegt ja genügend Angriffe auf Unternehmen auf konventioneller Ebene mit, ne, wo sie halt irgendwie ins Unternehmen reinkommen. Und von da aus können sie dann versuchen, wenn sie im Unternehmen drin sind, auch ins SAP-System reinzukommen, wenn sie dafür technisch versiert genug sind, ja. Das wäre so ein möglicher Weg, dass quasi derjenige, der dich sowieso kompromittiert hat, der vielleicht eine Ransomware auf der anderen IT absetzt, auch versucht, eine Malware ins SAP-System reinzubringen. Das könnte passieren, aber wir haben uns in unserer Analyse ein bisschen mehr darauf fokussiert, wie sieht's denn aus der reinen SAP-Welt aus vom Betrieb? Wie komme ich denn da rein? Und da ist es halt leider so, also kurz zum Einsatz von SAP, hatte ich ja am Anfang gesagt, Das SAP-System bietet den Kunden die Möglichkeit, die Standardfunktionen auch so ein bisschen in deren Richtung zu drehen, dass man eben auch die Prozesse nicht alle nur an SAP ausrichten muss. Also man kann quasi sozusagen customizen, wie sich das nennt. Das heißt, eigenen Code schreiben, der bestimmte Dinge in Geschäftsabläufen halt anders macht, so wie es fürs eigene Unternehmen sinnvoll ist. Das machen auch sehr, sehr viele Firmen und auch teilweise in sehr umfangreichen Maße, so dass du eben viel Code selber gebaut hast. Nun ist es aber so, dass die meisten Firmen oder viele Firmen dafür keine eigenen Entwicklerteams anstellen, sondern die beauftragen halt Dritte. Da gibt's Firmen in Deutschland, die können das gut, Firmen in der Schweiz, die können das gut, Firmen in Indien, die können das gut, Firmen überall, die können das gut. Ne? Und du kriegst dann quasi diese Programme von denen erstellt und dann geschickt, sage ich mal vereinfacht, verpackt und packst die dann quasi in dein SAP-System rein und dann laufen die dann da. Und das ist eben so ein Vektor, wo du nicht wirklich sicher sein kannst, ob durch so ein von außen entwickeltes Programm nicht irgendwas in dein System reinrutscht, was du dir hast schreiben lassen. Ja. Oder du kaufst dir in Anführungszeichen von der Stange von einem Drittanbieter, der eine Lösung hat, die SAP nicht anbietet, auch ein Programm und installierst das. Ne. Weil SAP macht nicht alles, die machen sehr viel, aber nicht alles. Und es gibt einige Partnerfirmen, die machen irgendwelche Zusatzlösungen, die du dir auch kaufen kannst. Und da kann es natürlich dann sein, wenn du sowas im Einsatz hast, womöglich auch eine gute Version, dass so ein Anbieter dann gehackt wird und dann dort auf deren System quasi das Update verseucht wird und dir mit dem nächsten Update quasi dann die Malware einfängst. Ne? Also so ein sogenannter Supply Chain Angriff, dass man, also solche sieht man ja auch in der Industrie des Öfteren mal. Es ist also auch nicht undenkbar. Ne? Das ist also sind zwei mögliche Vektoren, die sehr schwer abzuschützen sind quasi, um Code reinzubringen. Und es gibt noch einige andere, aber wir wollen jetzt die Leute hier auch nicht mit unnötigen technischen Details langweilen. Also das sind auf jeden Fall mal zwei von etwa 10, die wir erkannt haben, wie man Code reinkriegen kann.
Supply Chain hat ja dann halt auch immer den Nachteil, dass es dann ziemlich sicher eben nicht nur eine Firma betrifft, sondern eigentlich alle, die es in irgendeiner Art und Weise einsetzen, ne?
Ja, also aus Angreifersicht ist das natürlich kein Nachteil, sondern ein Vorteil, aber für die Firmen und den Supplier ist das schlecht. Ja, das ist ganz klar.
Ja, immer eine Frage der Perspektive, ja.
Ja, genau.
Was würdest du sagen, sollten Menschen, die jetzt da halt auch in der IT-Sicherheit vielleicht selber arbeiten und mit SAP zu tun haben, wo sollte man da vielleicht jetzt anfangen, wenn man sagt, okay, ich sehe ein, wir haben da noch eine weitere Baustelle, die wir bis jetzt vernachlässigt haben.
Was macht man am besten? Also ich denke, zunächst mal ist es wichtig, dass ein Unternehmen sich bewusst wird, welche verschiedenen Risikobereiche habe ich eigentlich, wenn ich SAP betreibe. Klassisch gesehen haben die Unternehmen alle gewusst, okay, wenn ich SAP einsetze, dann brauche ich ein sinnvolles Benutzermanagement, also wer kommt ins System rein und ein entsprechendes Berechtigungskonzept und entsprechende Rollen, damit die Leute genau im SAP das machen, was ich als Unternehmen auch möchte, dass sie tun. Ja. Also der eine darf Kunden anlegen, der andere darf Rechnungen stellen etc. pp. Ne. Das ist der klassische Sicherheitsbereich im SAP, den die Unternehmen auch alle verstehen. Jetzt ist es leider so, SAP hat sich im Laufe der Jahre immer weiter geöffnet in die Außenwelt, also ins Internet verbunden, jetzt in die Cloud verbunden, dass diese alten, lange in der Vergangenheit erstellten Programme plötzlich auch ins Internet exponiert werden auf die eine oder andere Art und Weise. Und da musst du eben auch wirklich sich anderen Risiken zuwenden, wie habe ich vielleicht aus Versehen im Code was falsch programmiert, was jemand ausnutzen kann? Oder ist mein System eventuell nicht sinnvoll gehärtet? Ja, habe ich da irgendeinen Konfigurationsfehler drin, der mir auf die Füße fällt? Oder sind denn die Sicherheitspatches von der SAP, die ich in meiner Landschaft installiere, alle auf dem neuesten Stand oder auf einem neu genügenden Stand? Ja? Oder habe ich eine Netzwerktopologie in meinem Unternehmen so aufgesetzt, dass wenn einer ein schwaches System kapern kann, er von da dummerweise eben auch auf stärker Gestützte kommen kann durch verschiedene SAP-Technologien. Also ich denke, man muss sich erstmal der Risiken bewusst werden und dann gucken, wo habe ich als Unternehmen eigentlich schon welche Maßnahmen ergriffen? Reicht das? Kenne ich die Risiken alle? Und dann eben möglichst risikoorientiert sagen, hier möchte ich noch mehr tun, weil offensichtlich haben wir da ein Einfallstor. Das kann jetzt sein, dass eine Firma noch nie die die Sicherheit des selbstgeschriebenen Codes geprüft hat. Vielleicht, das kann auch sein, dass eine Firma sagt, oh Gott, ich wusste ja gar nicht, dass man SAP-Systeme härten muss. Oder dass eine Firma sagt, oh, wir haben so viele System-zu-System-Verbindungen in der Architektur, wir haben ja so ein bisschen den Überblick verloren, ob da was Schlechtes dabei ist. Oder eine Firma hat sich einen, keine Ahnung, was Webshop geschrieben für SAP, mit denen die ihre Kunden betreuen. Und da hat auch nie einer drauf geguckt, kann da vielleicht jemand was bestellen zu Konditionen, die die Firma nicht haben will. Also ich denke, eine Risikoanalyse des Ist-Zustandes ist der beste Weg, dass man dein Geld nicht irgendwo verpulvert, weil man jetzt denkt, oh, da gibt's ein neues Problem, hier müssen wir was machen. Nachher haben sie aber an einer anderen Stelle ein viel größeres Scheunentor. Erstmal gucken, wie schaut's denn aus? So eine 360-Grad-Analyse, blöder Begriff, aber halt mal rundherum gucken und dann sagen, okay, ich erkenne jetzt anhand dieser Analysen, ich habe hier noch Defizite und da sollte ich auch wirklich was machen, weil hier habe ich bestimmte Risikobereiche einfach noch nicht verstanden. Und dann muss man eben auch schauen, woran liegt das? Fehlt es da am Bewusstsein? Sind die Richtlinien vielleicht nicht klar genug formuliert? Muss man vielleicht ein paar Leute ein bisschen trainieren, um das eben langfristig auszumerzen? Weil es hilft dem Unternehmen ja nichts, einfach mal zu arbeiten und irgendwann zu sagen, ach Gott, jetzt setzen wir mal einen Externen dran, der soll mal gucken, wo die Sicherheitslücken sind. Das ist der falsche Weg. Das ist der Anfang einer Sicherheitsinitiative, dass man mal weiß, wo müsste ich was machen. Aber man muss es halt wirklich ständig leben und nicht nur punktuell, weil dann kommt man unter Zugzwang eventuell, dann werden vielleicht irgendwelche Termine nicht eingehalten, weil die Seite vielleicht doch nicht so sicher ist, wie man sich's gewünscht hätte, und plötzlich kann man damit nicht online gehen, weil man damit eventuell jetzt irgendeinen Standard wie GDPR oder NIS2 verletzen würde. Ja.
Hast du gerade auch gleich wieder zwei weitere Punkte angerissen. Ich hatte nämlich genau gerade auch an die NIS2 gedacht. Wie sieht's da aus? Viele der Betriebe, die jetzt SAP einsetzen, sind ja in irgendeiner Art und Weise vermutlich NIS2 betroffen. Alleine, weil sie wahrscheinlich schon groß genug dafür sind. Gibt's da auch schon Vorbereitungen?
Ja, klar. Das Thema ist bei den Firmen natürlich auf dem Radar. Klar, da müssen die was machen. Aber ich bin immer der Meinung, als Unternehmen sollte die oberste Priorität sein, sich aus eigenem Antrieb schützen zu wollen. Weil Unternehmen stellen einen Wert dar, den haben sie sich über lange Jahre erarbeitet und den möchten sie eigentlich nicht vergeuden, indem sie leichtsinnigerweise einem Angreifer eine Tür geöffnet haben, das Unternehmen zu schädigen. Ja, also das ist meiner Meinung nach eigentlich die wichtige Motivation. Und dass es noch irgendwelche Compliance-Standards gibt, die das verlangen, ja, sollte aber eigentlich schon sowieso im Eigeninteresse der Unternehmen sein, was zu tun und nicht erst, weil jetzt die Behörde X oder die Behörde Y sagt, ihr müsst aber.
Das wäre so schön.
Ja, ich meine, die Unternehmen, also gerade auch in Deutschland gibt es super viele mittelständische Unternehmen, die haben einen echt tollen Ruf, weil sie super Produkte machen. Und wenn die dann, dadurch, dass sie online sind mit ihren Plattformen, sich Angriffe einfangen, ja, womöglich dann in der Presse landen, das ist halt schon fatal, ja. Und so teuer ist IT-Sicherheit nicht, um zumindest die groben Lücken zu schließen, ja. Deswegen lieber selber was machen, proaktiv für das eigene Unternehmen, für den eigenen Ruf, also quasi die Software so gut werden lassen, wie die Produkte, die man entwickelt hat, als sich erst durch irgendeinen Standard da was reindrücken zu lassen, was man dann vielleicht unter Zeitdruck machen muss. Also meine dazu.
Ich habe so eine Vermutung, dass ich das hier als Teaser nehmen werde und allen Leuten schicken, von denen ich in letzter Zeit gehört habe. Was muss man denn so als Mindestdings machen, damit man durch dieses NIS2 durchkommt? Aha. Jedem Prüfer und jeder Prüferin wird das genau auffallen, wenn du genau das Mindeste machst und sonst nichts. Naja.
Ja. Ich sage ja nicht, sie sollen das Mindeste machen. Sie sollen aus eigenem Antrieb ihr Unternehmen schützen. Das ist das. Ob dann jetzt noch ein NIS2 kommt und sagt, das und das muss man machen, ist sekundär. Du musst dir die Kernrisiken selber abdecken, weil du es willst, nicht weil du es musst. Meiner Meinung nach.
Das wäre total so zu hoffen. Hast du denn so in deiner doch jetzt schon längeren Berufserfahrung gesehen, dass sich da irgendwie auch die das Verständnis für IT-Sicherheit oder irgendwie so ein Gefühl dafür irgendwie weiterentwickelt hat?
Das ist definitiv so, ja. Also wir haben in den letzten 6-7 Jahren deutlich mehr Pentest-Anfragen als früher. Mhm. Warum kann ich nicht sagen, aber ist so. Da passiert okay. viel mehr. Ich meine, es ist ja auch an sich so, in der Presse liest du ja ständig, dass irgendwer irgendwen gehackt hat und irgendwelche Schäden entstanden sind. Von daher ist das vielleicht schon der Grund, dass da einfach mehr passiert. Aber andererseits, du verbindest ja auch immer mehr Systeme mit der Außenwelt, auch im SAP. Und da sind dann die Leute eben nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich noch einbruchssicher ist, wie zu der Zeit, als das SAP nur im Intranet lief.
Wie findest du jetzt, oder wie ist jetzt in deiner Wahrnehmung allgemein so diese Entwicklung von Systemen zu Systemen? Also du hast gerade ja schon auch mehrfach gesagt, es werden immer mehr Dinge irgendwie dran gesteckt, die dann irgendwie mit dem Außen kommunizieren. Ist es noch überschaubar oder ist es schon zu komplex geworden?
Das ist eine gute Frage. Das kommt auch aus Unternehmen an. Also es gibt Unternehmen, da ist das alles überschaubar. Die wissen, mit wem sie reden und das ist auch in einem begrenzten Umfang. Aber es gibt auch Unternehmen, die haben so extrem viele Verbindungen nach außen, dass alleine schon das Rückholen eines Backups so komplex ist, die quasi diesen Zeitpunkt mit allen angeschlossenen Parteien noch zu synchronisieren, das ist dann schon was, so ein Horrorszenario.
Also es
gibt,
okay.
gibt da verschiedene Extreme.
Was ist so das Komplexeste, was dir mal untergekommen ist, ohne die Nennung des tatsächlichen Kunden?
Es gibt tatsächlich Systeme, die sind mit mehr als 1000 externen Parteien verbunden.
Wow.
Genau, wow.
Okay. Gut, da ist dann die Marketingabteilung, die unbedingt dann halt noch irgendwas für ihren Instagram-Kanal haben will, noch, glaube ich, das kleinere Problem.
Das könnte man so sehen, ja.
Heieiei. Aber immerhin haben sie es irgendwie dokumentiert, dass man weiß, dass es über 1000 sind.
Ich sage auch gar nicht, dass das irgendwie jetzt hochgradig unsicher ist. Ich sage ja nur, wenn man in so einem Szenario ein Backup zurückholen muss, das ist schon eine Herausforderung. Das muss man stemmen können. Ich sage auch nicht, dass das nicht geht. Ja, aber diese ganze Sache ist halt teilweise hochkomplex.
Ja, und das ist, glaube ich, auch was Menschen gerne unterschätzen. Ne? Wenn es dann so heißt, ja, hier kommt das bisschen IT, meine Güte, können wir noch 3 Stellen streichen, brauchen wir ja nicht. Läuft ja eh.
Also ja, ich denke, also das habe ich auch schon häufiger mitbekommen bei Diskussionen mit Leuten, die nicht in der SAP-Welt leben. Da ist halt so häufig im Kopf, ach, die SAP, das ist ja nur eine Datenbank bei uns im Unternehmen. Und wenn man da mal so ein bisschen erklärt, wie komplex eigentlich SAP ist und wie gigantisch die Quellcode-Menge in so einem System ist und was da alles an Funktionalität drin steckt und Schnittstellen, da wird es dann vielen Leuten schon etwas schwindeliger. Also das ist deutlich, deutlich mehr als nur eine Datenbank, was SAP gebaut hat.
Wie erklärst du es denn den Leuten?
Also wir haben zum Beispiel für CISOs, die aus der technischen Sicht kommen und kein SAP verstehen oder noch nicht kennen, da haben wir einen Halbtages-Workshop, wo wir erklären können, wie die Technologien im SAP aufgebaut sind, was da besonders ist, was da anders ist, worauf man da achten muss. Und das ist auch wirklich so umfangreich. Das sind über 100 Seiten PowerPoint, rein technischer Inhalt. Das kannst du leider nicht in 5 Minuten jetzt in einem Podcast erklären. Es ist, die SAP hat so viele Sachen, die Industriestandards sind, leicht geändert, selber implementiert. Ja, es ist sehr viel proprietär da drin und das ist schwierig, diese ganzen Prinzipien erstmal von außen zu verstehen. Deswegen haben wir extra einen Workshop dafür eingerichtet.
Mhm. Ja, aber dann offenbar auch aus gutem Grund. Also 100 Slides PowerPoint rein technisch ist schon viel.
Ja, das ist halt viel leider. Aber so ist es halt. Ich meine, wenn es nicht komplex wäre, gäbe es wahrscheinlich Dutzende von SAP-Sicherheitsberatungsfirmen. Die gibt's aber nicht.
Tatsächlich nicht. Ich muss ja auch zugeben, ich habe da erst tatsächlich angefangen, ernster drüber nachzudenken, in dem Moment, wo wir uns da halt hier bei der DeepSec über den Weg gelaufen sind mit diesem, ach ja, na klar, das ergibt ja total Sinn, dass es auch SAP-Pentesting gibt, weil das halt einfach riesengroß ist. Aber halt auch so ein Ding von, vorher einfach nicht drüber nachgedacht.
Ja gut, aber man weiß es halt auch in der Regel nicht. Also es ist leider so, wenn man mit Unternehmen redet, die haben eine Sicherheitsabteilung, ja, und die haben einen SAP-Bereich. Und häufig reden die nicht miteinander, weil sie ihre Silos verteidigen. Die IT-Sicherheitsleute, die verstehen eben die SAP-Spezifika nicht. Und die Leute, die SAP super verstehen, die verstehen halt leider die typischen Angriffsszenarien im Cyber-Security-Bereich nicht immer. Und da entstehen halt gewisse Diskrepanzen.
Was würdest du denn jetzt Leuten sagen, die vielleicht jetzt gerade im SAP-Bereich eben in einem großen Unternehmen sind, sich vielleicht gut mit SAP auskennen, aber jetzt so langsam auf den Trichter kommen, ne, das mit dieser Sicherheit wäre aber eigentlich auch eine gute Idee. Gibt es schon irgendwie Fortbildung? Macht ihr irgendwie Sicherheit für SAPler oder nehmt ihr tatsächlich selber auch Leute auf? Und wenn ja, was müssen die mitbringen?
Den letzten Teil der Frage habe ich jetzt logisch nicht verstanden. Was meinst du damit, nehmt ihr Leute auf und was müssen die mitbringen?
Sucht ihr selber tatsächlich auch noch MitarbeiterInnen, die ihr selber dann vielleicht weiter ausbildet?
Ach so, ja, wir gucken regelmäßig mal bei Bedarf, dass wir jemand Neues finden. Und es ist dann tatsächlich so, die müssen wir ausbilden, weil am Markt kriegst du die Qualifikation leider nicht. Ne? Das heißt, auch wenn ein Unternehmen jetzt im SAP-Sicherheitsbereich jemanden haben will, der muss eigentlich erst ausgebildet werden. In der Regel kann er dann schon IT-Sicherheit gut und dem erklärt man auch SAP. Aber die fallen oder leider nicht vom Baum. Ja gut, das geht auch, klar. Geht auch.
Okay, das heißt also SAP-Admins, aufgepasst, es gibt da eine Fortbildungsmöglichkeit oder eine weitere Karriereleiter.
Theoretisch ja, nur die SAP-Admins, die gibt's ja auch nicht wie Sand am Meer. Das heißt, die sind meistens schon so unter Druck und Stress in den Firmen, die wollen gar nicht auch noch zusätzlich Sicherheit machen. Die möchten da lieber noch einen Kollegen vielleicht, der das macht, oder eine Kollegin. Aber sich dann noch das auch noch mit aufhalsen, ist schon viel.
Verstehe. Aber grundsätzlich wäre das tatsächlich, oder ist das gerade halt ein Feld, wo es einfach aktuell auch zu wenig Leute gibt?
Auch dieses Feld hat zu wenig Leute, korrekt, ja.
Okay. Was würdest du denn gerne noch Menschen draußen in der Welt so alles sagen?
Na ja, gut, die meisten Menschen da draußen in der Welt, die haben ja aus ihrer Sicht zum Glück nichts mit SAP-Technologie zu tun. Wie gesagt, das ist ein großer Moloch. Erfreut euch des Lebens. Also SAP ist halt super kompliziert und ich sehe es ja auch auf den Security-Konferenzen. Wenn du da mal drüber referierst, dann sind das meistens wenig Zuschauer, die da im Publikum sitzen, die das wirklich interessiert. Ja, der Bereich ist halt eigentlich ziemlich langweilig. Ist halt leider so und deswegen gibt es halt eben wohl auch die Defizite in den Unternehmen, weil halt das Thema nicht so wirklich auf dem Radar ist. Auch wenn du heute jetzt jemanden, der an der Uni anfängt, ja, und dem willst du sagen, oh, lern mal SAP, dann denkt er sich, huch, was mache ich denn da? Das ist ja uralt, das Ganze. Also die haben ja jetzt nicht so den Nimbus um sich wie jetzt eine Google oder Microsoft, wo du halt dann in einem jungen, dynamischen Team arbeitest, sondern es wird halt eher so wahrgenommen wie, wenn ich da jetzt dran klopfe, fällt der Staub runter.
Na gut, wenn du gegen Microsoft klopfst, dann fällt dir da unten irgendwie komischer Code von aus den 90ern raus.
Ja, auch das. Also ich will ja nur sagen, also wenn ich so mit jüngeren Leuten rede, dann sind die eher anderweitig orientiert, was auch sicherlich nicht verkehrt ist, ja.
Aber wie macht man das denn den Leuten dann schmackhaft?
Man nimmt sich ältere Leute, die nicht nach höherem streben. Nein, Spaß beiseite. Also wenn man im SAP-Sicherheitsbereich arbeitet, dann ist das schon noch ein Bereich, wo du relativ gut verdienen kannst als Unternehmen, ja, und auch als Mitarbeiter. Deswegen kann das ein Antrieb sein, ja. Wenn es eben jetzt auch nicht die neueste Technologie ist oder den meisten Spaß macht, dann hast du dann zumindest noch ein halbwegs vernünftiges Gehalt anschließend. Hm. So könnte man es versuchen, ihn schmackhaft zu machen, ja.
Und es ist halt eine eigene Art von Kink. Also es gibt ja, also, ne, es gibt ja für alle Systeme Leute, die da total drauf stehen. Ne? Also es ist
durchaus, ja. Man, die gibt es bestimmt im SAP auch. Ich weiß nur nicht, wo. Also abgesehen natürlich von solchen Leuten wie mir, die das schon ewig machen, ja, aber ich würde mal sagen, die sind schon eher ein bisschen überschaubarer oder dünner gesät im SAP-Bereich als in anderen Technologien. Aber ich habe jetzt auch nicht die absoluten Zahlen und den absoluten Durchblick, das ist nur eine subjektive Wahrnehmung.
Mhm. Und apropos aktive Wahrnehmung, du hattest gesagt, so Interesse grundsätzlich an IT-Sicherheit steigt, Interesse an SAP nimmt aber auch nicht ab, ne?
Nö. Das ist nicht so. Also das Interesse nimmt schon zu. Ich meine, die SAP baut ja auch ständig neues Zeug. Es ist ja nicht so, dass das ein fertiges Produkt ist und wenn man es einmal verstanden hat, ist alles schön, sondern da kommt ja am laufenden Band Erweiterungen, neue Technologien, neue Plattformen, neue Dienste. Da musst du auch als Berater erstmal hinterherkommen, dass du das quasi alles verstehst in der Taktung, in der die SAP das raushaut. Ne? Also da tut sich schon viel.
Und warte, jetzt habe ich gerade meine eigene Frage im Kopf verdreht, Entschuldigung. Würdest du sagen, so wie es sich in der Geschwindigkeit auch weiterentwickelt, ist das adäquat, was die Entwicklung in der Welt auch angeht, auch was Bedrohungen übers Netz und so weiter angeht, oder so wie Microsoft jetzt auch gerade gesagt gekriegt hat, jetzt mal hier keine neuen Features, sondern erstmal Sicherheit, bevor ihr irgendwas anderes tut. Also ja. Hält sich das die Waage?
Das ist eine schöne Frage. Ja, das ist ja schon immer das Problem an Software, was auch nichts mit SAP zu tun hat. Du willst ja, wenn du was Neues rausbringst, der Erste am Markt sein, dass die Leute es bei dir kaufen, ja. Und da musst du halt gewisse Kompromisse machen. Dann hat die Software vielleicht ein paar Fehler, vielleicht ist sie auch nicht ganz so schnell, vielleicht ist sie nicht so schön zu bedienen oder vielleicht hat sie eben auch Sicherheitslücken. Aber das ist halt das, was du schon immer hattest. Egal, ob das ein Microsoft-Betriebssystem ist oder ein irgendwie Android-Phone oder ein SAP-System, ja, das ist der Stand der Dinge. Und irgendwann findest du halt dann eventuell in dem, was du gebaut hast, Fehler im Nachhinein. Oder jemand anders findet sie und meldet sie dir halt. Ne? Oder noch dümmer, jemand meldet sie dir halt nicht, wenn du das halt nicht gehört. Ja. Aber so ist es. Das ist kein SAP-Phänomen. Du hast halt leider häufig mit neuen Sachen, die du baust, auch neue Fehler drin. Weil du auch neue Technologien verwendest, wo noch keiner so genau weiß, welche Nebeneffekte die haben. Das siehst du auch in der realen Welt. Ich meine, die haben ja früher Asbest verbaut und so ein Mist und benutzen auch im Essen verschiedenes Zeug, was vielleicht völlig ungesund ist. Aus der Sicht von in 5 Jahren hat man aber gemerkt, komm mal das. Ne? Das ist halt leider so. Ne? Man macht halt da Fehler, auch in der Software. Und damit muss man halt leben. Und was ich halt nur schwierig finde, aus meiner Sicht, ist diese Bewegung in die Cloud. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wieso Unternehmen ihre wichtigen Geschäftsdaten nicht mehr im eigenen Keller haben, vereinfacht gesagt, sondern irgendwo betreiben lassen, wo irgendwer eventuell da drankommt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß, das ist vielleicht günstiger, keine Ahnung, ja, und das treibt die Leute auch dahin, aber aus Sicherheitssicht ist das der völlig falsche Weg.
Danke, dass das mal wer andere außer mir sagt.
Gerne doch.
Das ist, ja, also alles, was du gerade gesagt hast, es ist ein Problem, das uns irgendwann sehr auf die Füße fallen wird. Aber ja, was weiß ich schon. Von daher, Dankeschön. wie wäre denn deine Vorstellung, wie das in Zukunft besser laufen könnte?
Wie was genau besser laufen könnte?
die Welt, alles, das Universum, der ganze Rest. Nein.
Da ist die Antwort 42.
Vielleicht halt einmal kriegen wir irgendwann den Gegentrend, dass Leute sich wieder ihre eigene Infra hinstellen. Kriegen wir halt auch den Trend, dass Leute nicht alles auf irgendwelche Server sonst wo in der Welt stecken, und kriegen wir vielleicht halt auch ein noch besser sitzendes Verständnis für die Wichtigkeit von IT-Security?
Hier ist ja glücklicherweise so, in der SAP-Welt drehen die Uhren meistens so 10 Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, die sind hier mit Neuerungen meistens nicht so schnell in der Umsetzung, also ich spreche von den Kunden, nicht der SAP selber, wie die normale Welt. Also wenn jetzt die SAP quasi momentan voll Richtung Cloud dreht, sind bestimmt 90% der SAP-Kunden immer noch in ihrer alten Welt verhaftet und überlegen sich jetzt, was sie tun. Das heißt, theoretisch könnten sie noch vermeiden, überhaupt in diese Situation zu kommen, wenn sie eben bei ihren Systemen bleiben. Dann müssen sie nicht zurückbauen. Natürlich sind schon viele diesem Trend gefolgt, und ich will es ja auch nicht generell schlecht reden, aber viele sind eben noch in ihren klassischen alten Systemen, die sie selber im Keller haben und selber warten, teilweise auch bestens verstehen und auch zu günstigen Konditionen das machen. Und die könnten da bleiben. Ich persönlich fände das aus Sicht der Unternehmen gut, wenn sie das täten. Ja. Es gibt sicherlich verschiedene Gründe, wirtschaftlicher Art, organisatorischer Art, die dafür sprechen, sowas wie eine Cloud zu benutzen. Aber da hat man halt die Kontrolle nicht mehr an den Daten. Ich weiß nicht, ob du den FX kennst aus Berlin. Das ist ja so ein sehr, sehr versierter Hacker, der hat ja mal gesagt, man nennt das Cloud, weil man da beklaut wird. Und ich finde dieses Zitat wirklich schön. Mhm. Und es trifft es irgendwo, weil letztendlich weißt du ja echt nicht mehr, wo sind die Daten. Ja?
Und wer hat da noch Zugriff?
Ja. Ja, und es gibt ja inzwischen auch verschiedenste Gesetzgebungen, ja, in Klammern USA, die eindeutig sagen, wenn da jemand Bestimmtes drauf will, dann muss das so sein. Und da kommt er da auch dran, ja.
Ja, Cloud Act und Co. Was übrigens nichts mit der Cloud an sich zu tun hat, sondern Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act ist. Aber ja. Yes.
Ja, also ich denke, wenn man einfach die Systeme, so wie sie sind, weiter betreibt und ein bisschen absichert und auch schaut, dass man wirklich so mal eine Grundanalyse gemacht hat, wo sind meine Risiken, dass man sich bewusster wird, was kann ich machen oder was sollte ich machen oder was sollte ich lieber lassen, dann fährt man wesentlich sicherer, als sich jetzt in Anführungszeichen immer den neuesten Schrei zu installieren und maximal auf Kostenreduzierung zu achten, weil irgendwann kommt der Punkt, wo man gewisse Abhängigkeiten hat, die Leute nicht mehr hat, um dann selber, wenn man es zurückholen will, die Systeme sinnvoll zu betreiben. Und das Risiko quasi, also den Geist quasi nicht mehr in die Flasche zurückkriegt.
Ich habe jetzt gerade eine ganze Reihe Interviews geführt mit Frauen in technischen Berufen oder technikangrenzenden Berufen für das Women in Tech Buch. Und da hatte ich halt oder habe das Glück, auch mit einigen älteren Frauen gesprochen zu haben, die jetzt schon gerade in Pension gegangen sind, die ganz viel davon erzählt haben, wie es halt auch in den 70ern, 80ern war, als sie halt in den technischen Berufen angefangen haben, teilweise ProgrammiererInnen, TesterInnen bei unter anderem Siemens und so. Und die gesagt haben, es war ein völlig anderes Arbeiten, bevor die Globalisierung kam und bevor eben Auslagerung an andere Standorte in Billiglohnländern kam und bevor halt auch diese ganze Cloud-Geschichte kam. Und dass da das Arbeiten qualitativ halt auch ein ganz anderes war. Wie sieht das bei dir so aus? Du machst das ja jetzt auch schon so seit einer ganzen Weile. Würdest du das so unterschreiben?
Puh. Also ich kann jetzt aus den 70er Jahren noch keine geschäftlichen Erfahrungen.
Ja, ich auch nicht. Ich kann gerade auch nur sagen, was mir gesagt wurde.
Ja, ich denke, da hat sich schon einiges verändert. Ja, nicht unbedingt zum Positiven. Die Globalisierung hat natürlich gewisse Vorteile. Gerade wenn du in einem Softwarebereich bist, dann kannst du eben den ganzen Tag arbeiten, verteilt um die Welt. Ja, das ist nicht schlecht in der Softwareentwicklung oder vielleicht auch an sich in Produktionen. Rein mal nur objektiv von der Möglichkeit, dass du das machen kannst, betrachtet. Dann hast du natürlich das Problem der Standorte, da ist es günstiger. Da haben wir vielleicht die Leute schlechtere Bedingungen bei der Arbeit. Ist das ethisch vertretbar? Das macht die Sache dann halt schon komplex. Ne? Mhm. Aber ob was jetzt wirklich besser und schlechter ist, ist schwer zu sagen. Also die vernetzte Welt, die du jetzt hast, dadurch, dass du halt so verteilt bist, die macht natürlich das Leben der Verteidigung viel schwieriger, weil du hast ja dann als Konzern ja in 30 Ländern vielleicht irgendwelche Niederlassungen mit verschiedener Rechtsprechung, wo dann die Regierung vielleicht auf diese Niederlassung zugreifen kann oder halt auch nicht, oder die Leitung abhört oder auch nicht, oder du verschlüsseln darfst oder auch nicht. Das macht es halt schon schwierig. Ne? Also da kriegst du dann relativ flugs mal irgendwo eine Achillesferse ins Netz und musst gucken, wie kompensiere ich das. Aber ich meine, die Unternehmen, die wissen das ja auch und sind in der Regel schon hoffentlich sinnvoll hinterher, das zu adressieren. Ja, aber ich kann jetzt mit meiner Lebenserfahrung nicht wirklich groß erzählen, dass die Welt früher viel besser oder schlechter war. Es ist ja schön, auch mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, mit anderen Leuten, anderen Kulturen und Sprachen. Das macht auch wirklich viel Spaß, ja. Es muss halt nur ausgewogen sein, dass keiner dabei auf der Strecke bleibt. Aber genau das ist halt wahrscheinlich die Krux an der Sache zu bewerten. Wie macht man sowas? Keine Ahnung. Ich meine, viele Länder haben ja profitiert durch die Globalisierung. Die konnten plötzlich, haben weniger arme Menschen, haben mehr Geld zur Verfügung, denen geht's besser. Das hat natürlich wiederum andere Effekte, ne? Aber ja, so ist es halt.
Und jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Also welche Teile wollen wir beibehalten? Wo würden wir sagen, dass, also jetzt einfach als Gesellschaft, ne? Was hat sich jetzt vielleicht als nicht so klug rausgestellt? Was wollen wir vielleicht auch einfach wieder lassen? Wo siehst du da so die zukünftigen Entwicklungen?
Du, das ist auch eine schwere Frage. Also ich denke, man kann wahrscheinlich nicht generell sagen, was ist gut und was ist schlecht. Was für die eine Firma ein Erfolg war, ist für die andere vielleicht ein Misserfolg geworden. Was für die einen funktioniert, funktioniert für andere vielleicht nicht. Deswegen ist meine Meinung, dass die Entscheidung der einzelnen Unternehmen sein muss, welche Strukturen für sie am besten sind. Und dass man ihnen da, wie gesagt, meine Meinung auch nicht reinreden sollte. Wenn halt einer der Meinung ist, ich möchte gerne auf jedem Land der Welt eine Niederlassung haben, mit all der Komplexität, die das bringt, ich kriege das schon hin, dann soll er das versuchen. Und wenn ein anderer sagt, nee, das ist mir zu gefährlich, ich bleibe lieber nur in Deutschland oder in der Schweiz oder in der Österreich, keine Ahnung, oder in den USA und will mich gar nicht da nach außen aufmachen, warum soll er das nicht auch tun? Ich meine, das ist ja dieses Konzept von freier Wirtschaft, das sollte man auch in der IT leben. Das, was man für sinnvoll hält, darf man machen. Und sofern man sich an die Gesetze hält natürlich und selber ausprobieren, passt das für mich? Und wenn es halt passt, gut. Und wenn es nicht passt, hat man halt Pech gehabt. Und da lernt man hoffentlich draus und macht es besser. Hm. Das ist so meine Ansicht dazu.
Und auch wieder der Rückgriff auf unser eigentliches Thema. Und ungefähr genauso komplex ist halt auch alles, was wir an Infrastruktur inklusive Software dann halt auch einsetzen.
Richtig. Und wird leider immer komplexer. Und es ist ja auch leider so, dass die Sicherheitssoftware, die du dann teilweise kaufen musst für diese ganzen Prozesse, wieder eigene Risiken mitbringt, die du vielleicht gar nicht auf dem Zettel hattest. Ne? Also wir haben auch schon für Firmen zum Beispiel evaluiert, wenn die sich jetzt ein bestimmtes Sicherheitstool kaufen, gibt es verschiedene Anbieter am Markt, welches ist denn jetzt eine sinnvolle Lösung davon? Und entsprechende Empfehlungen ausgeschrieben oder analysiert, was kann denn diese Sicherheitssoftware und vor allen Dingen auch, was kann die denn nicht? Damit der Kunde, der die dann kauft, auch weiß, okay, auf die und die Eigenschaften kann ich mich verlassen, aber in den und den Bereichen muss ich irgendwas anderes noch machen, weil da kann die nicht unbedingt das, was auf der PowerPoint-Folie steht.
Mhm. PowerPoint-Folien scheinen insgesamt gar nicht mal so die beste Idee als Entscheidungsgrundlage zu sein.
Nee, also es ist halt leider wirklich so, dass da viel übertrieben wird, wenn es solche Produkte geht, was man alles damit Tolles machen kann. Ja klar, viele Dinge können die, aber wenn man eben genauer hinguckt, dann sind eben da doch noch viele Sachen, die nicht wirklich funktionieren. Und wenn man das nicht weiß, dann hat man natürlich ein Problem, gerade im Bereich von Sicherheitslösungen. Wenn du nicht weißt, was sie nicht kann, ist das halt ungünstig. Weil ich habe mit vielen Firmen geredet, guck mal, wir können euch hier zum Beispiel eine Malware ins System bringen. Und dann hieß es dann, ja, wir haben einen Codescanner, das funktioniert nicht. Und dann haben wir denen gezeigt, wie man diesen Codescanner von der Malware aus einfach klick abschalten kann und dann funktioniert es eben doch wieder. Ne? Also das technische Verständnis ist teilweise eben nicht da, will ich auch keinem einen Vorwurf machen, weil eben das Thema super komplex ist. Ne? Und weil eben die Hersteller sagen, wenn du das Produkt kaufst, dann hast du das Problem gelöst.
Ja. Und da ist natürlich der Griff zu einfachen Lösungen immer ein sehr beliebter.
Ja.
Alles, was das Problem schnell wegmacht, wird ja immer erstmal als gut empfunden, was allerdings eben rational betrachtet häufig gar nicht mal so leicht ist.
Mhm. Ja, guck mal, das ist aber so ähnlich, wie wenn du jetzt ständig Sodbrennen hast und denkst dir an, ich will die Ernährung nicht umstellen, zu aufwendig, ich nehme eine Tablette, ja. Das macht dein Problem auch schnell weg, aber nicht wirklich. Und deswegen ist es halt schon gut, wenn du eine Strategie hast, wie gehe ich denn an das Thema Security ran, dass ich das langfristig tatsächlich wegkriege an den Ursachen und nicht, ich klemme mir hier eine Lösung dran und die wird es dann schon richten. So funktioniert es nicht. Es hilft ja nicht, wenn die Entwickler ständig neuen Code schreiben, der nicht funktioniert und der Scanner sagt ständig, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Man muss da halt ansetzen und bei den Leuten erklären, so macht man es, Prozesse anpassen, auf die Technologien abstimmen und im Prinzip eine Security-Kultur etablieren, damit man als Unternehmen vorankommt und nicht denken, wir kleben da mal hier und da ein Pflasterchen drauf und dann ist schon nicht mehr so schlimm.
Ja, und das aber halt jetzt auch gerade, was so Erklärungen und spontane Abwehrhaltungen angeht, auch wieder genau die Problematik, genau das, was du gerade angesprochen hast. Du hattest gerade das Beispiel mit dem Sodbrennen und der Tablette. Aber auch gerade Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit nimmt sich da ja nichts. Eine Kritik an einem Status quo, es wird ja selten empfunden als, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich habe jetzt ein Wasserglas umgekippt, ich kriege jetzt eins auf die Finger, weil ich jetzt gerade zur Sekunde einen Fehler gemacht habe, sondern es ist ja immer die Kritik am Online-Verhalten oder am Sicherheitsverhalten der letzten 20 Jahre oder so. Ja, es ist so wie zu sagen, na, entweder hier das mit dem Sodbrennen, das kommt ja auch nicht von ohne irgendwo, sondern man hat sich ja einfach über diverse Jahre, Jahrzehnte falsch ernährt und deswegen sagt der Körper, es gäbe da. Oder auch so ein, da könntest du jetzt eigentlich auch mal 20 Kilo abnehmen, ne? Und das ist ja, das führt ja dann erstmal zu dieser Abwehrhaltung mit so Krallen ausfallen, ganz auf keinen Fall, ne? Warum sollte ich das tun? Weil einfach die Kritik so tiefgehend ist letztendlich.
Das kann dazu führen, da hast du natürlich recht. Deswegen muss man auch den Leuten das ein bisschen behutsamer erklären. Das ist ja nicht so, dass sie das absichtlich falsch gemacht haben, sondern man hat halt an bestimmte Dinge nicht gedacht. Und man sollte dann halt im Rahmen der wirtschaftlich möglichen Maßnahmen gegensteuern und das eben ausgleichen. Was man halt nicht unbedingt machen sollte, ist dann eben in Übersprungreaktionen gehen, dass wir sagen, okay, wir müssen da jetzt viel Geld drauf werfen und dann haben wir das Problem gelöst. Das haben wir auch schon bei Kunden gesehen, also bei großen Unternehmen, die hatten irgendwie mal einen Codescanner gekauft, dann haben sie mal den Code gescannt und gesehen, was da alles drin falsch ist. Ja? So weit, so gut. Dann haben sie aber gesagt, die Fehler müssen alle weg und haben da Millionen für investiert. Ein großes Projekt draus gemacht und in dem Projekt wurde erstmal ermittelt, welche Fehler, die das Tool gemeldet hat, stimmen überhaupt. Ja, und da gingen alleine schon mal 200 Manntage für drauf oder Personentage. Ja. Wutsch weg, nur um die Analyse, was davon ist überhaupt relevant. Ja, und dann musste man den ganzen Salat noch beheben bis zu einem gewissen Punkt. Und dann haben wir noch im Projekt gesehen, auf diesem System ist ein kritischer Konfigurationsfehler, über den kommt jeder ins System. Ja, das heißt, das ist eben dieses Thema, man muss das mit Maß und Ziel machen. Das heißt, man muss erstmal gucken, was für Risiken habe ich alle und die dann wirklich am Risikoniveau adressieren. Erstmal gucken, habe ich hier irgendwo Kolbenfresser, ja, in der Sprache der Maschinenbauer? die müssen weg, ja, oder toxische Fehler in der Sprache der Chemieindustrie oder Pharma, ja, die müssen weg. Und wenn ich die alle weg habe, egal ob die jetzt im Code sind oder in der Konfiguration oder sonst wo, dann kann ich von mir aus noch eine Ebene tiefer gehen und die Sachen machen, die nur wehtun, ja. Und vielleicht, wenn ich dann immer noch Geld habe, kann ich noch weiter runtergehen. Aber dieser Ansatz, oh, da drückt's gerade, also von mir aus Bauchschmerz, ich nehme jetzt da die Tablette, da schmeiße ich jetzt Tabletten rein, um das wegzukriegen, das ist der falsche Weg, weil vielleicht habe ich woanders viel schlimmere Probleme und sehe sie nur gerade nicht. Ja.
Mhm. Eigentlich ist es schon Magenkrebs, aber man weiß es noch nicht, ja.
Zum Beispiel, ja. Also du solltest wirklich, also bei Gesundheit ist natürlich immer schwierig, da eine passende Analogie zu finden, ja, weil bei Cyber gibt ja so viel Kram, was schiefgehen kann, von dem gar keiner weiß. Aber ja, also.
Okay, es ist ein komplexes Feld.
Es bleibt ein komplexes Feld, ja.
Ah, und es ist auch nicht abzusehen, dass es irgendwie weniger wird.
Naja, theoretisch, meine, wenn wir jetzt lange genug einen Blackout kriegen, dann wird man wahrscheinlich wieder andere Methoden entwickeln, um seine Geschäfte vorzuführen, wenn man keinen Strom hat, als die IT-Systeme, ja. Aber ansonsten sehe ich da auch keinen anderen Weg, ne? Es wird halt so weitergehen.
Was würdest du jetzt Leuten sagen, die sagen, okay, es interessiert mich jetzt wirklich genug, wo können sie dich gegebenenfalls erreichen, weil sie sich direkt bei dir bewerben wollen?
Wo können sie mich erreichen? Also ich bin aktiv bei der Serpentec GmbH in Heidelberg und bei der CyberP GmbH in Heidelberg. Ich bin erreichbar über beide dieser Firmen und dann kann man genau gucken, was ist das, was der mich erreichen möchte, denn gerne erreichen will. Ja.
Genau, also entweder Beauftragung oder Fortbildung zu SAP IT Security Person.
Genau, beides. Mhm. Ne? Es gibt da auch Firmen, die machen Ausbildung, die bieten auch so Online-Seminare an. Wer sowas mag, wir machen sowas eher in Personentraining, also direkt zusammen in einem Raum oder One-on-One, dass man besser versteht. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da fortbilden kann, wenn man es denn will.
Wenn jetzt eine Person schon eins von beiden kann, entweder IT-Security oder SAP-Admin oder so, wie lange würdest du sagen, braucht man fürs Further Training?
Bis man es wirklich verstanden hat, wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre. Aber da muss man halt schon die ganze Zeit dran sitzen.
Klingt realistisch. Aus meiner Warte, die jetzt von Datenschutz Richtung IT-Security weitergegangen ist. Wie viele Aha-Momente gibt es pro Woche?
Die zählen wir eigentlich nicht. Es gibt leider inzwischen die Oh-Gott-Momente. Die sind dann aber leider eher bei den Kunden als bei uns. Da hatten wir jetzt im letzten halben Jahr 2 von. Und das ist dann auch wirklich schon traurig, teilweise den Unternehmen zu sagen, dass das System, so wie sie es da jetzt haben, unrettbar kaputt ist. Das passiert dann leider auch, ne? Wenn man eben sich zu spät um das Thema kümmert. Und dann muss man eben gewisse Dinge von vorne nochmal machen. Und das kostet halt viel Zeit und Geld.
Aber ist meistens dann halt auch zumindest hinterher eine sauberere Lösung.
Ja, ja, klar. Aber das ist halt an sich schade, dass sowas passiert. Ne? Aber leider ist es halt der Lauf der Dinge. Man denkt nicht dran, denkt auch, so schlimm wird es wohl nicht werden. Und so schlimm wurde es dann halt doch. Ne?
Darfst du ein Beispiel nennen?
Mache ich generell nicht. Ich will auch auf keinen da jetzt zeigen.
Nee, ich meinte nicht mit Kundennennung, sondern mit wie war denn kaputt?
Also, wenn jetzt eine Technologie genommen wird, also versuchen wir das mal auf ein technisches Beispiel runterzubringen. Es gibt ja die Schwachstelle, die nennt sich SQL Injection, ja. Eine SQL Injection ist, wenn du eine Datenbankabfrage machst, was weiß ich, gib mir alle Datensätze zwischen dem 8.4. und dem 8.5. für den Benutzer Wiegenstein. Ja. Und das baust du dir dann zusammen und kriegst halt als Input eben den Benutzernamen und baust den dann quasi in deine Abfrage ein. Das ist eine altbekannte Schwachstelle. Wenn du da nicht darauf achtest, dass im Namen irgendwelche Sonderzeichen ausgeschlossen werden, kann man durch diese Eingabe dein Statement so umbauen, dass es noch ganz andere Datensätze zurückgibt. Ja? Also nicht nur die, die du eigentlich da reinprogrammiert hast, feste, sondern eben auch noch alle anderen. Ja? Und da gibt es auch schon lange Techniken dagegen, sogenannte Prepared Statements, dass sowas nicht passieren kann, dass du einfach zwar den Benutzer dann immer noch da reinbiegst, aber das System ist schon so gebaut, dass egal, was einer da reinschreibt, trotzdem nur das passiert, was du willst. Ja, und wenn du jetzt so eine ähnliche Technologie machst, für die Datenbankabfrage, du eben überhaupt nicht sicher gedacht hast und alle Abfragen sind genau so, dass man eben mit jedem Input die Abfrage beliebig kaputt kriegen kann, und du hast davon ein paar tausend im System, dann ist es halt kaputt.
Jo.
Jo, da lässt sich nichts machen. Das ist so ähnlich, wie wenn du gehst zu einem Handwerker und sagst, ach, ich hätte gerne einen Bastkorb, ja, schön. Und am Schluss stellst du dann fest, wenn er dir den Bastkorb gebaut hat, eigentlich wollte ich da ja Wasser reinmachen und sagst ihm, okay, jetzt gucken Sie mal, dass Sie den Bastkorb bitte wasserdicht kriegen. Dann sagt er dir auch, sorry, da muss ich Ihnen was anderes bauen.
Hm. Ja.
Und wenn man sowas dann halt sieht, ist halt schade, ne?
Sehr. Sehr allerdings, ja. Ach je. Na gut, das heißt, arbeitslos ist demnächst nicht. Und auch nicht zu befürchten, dass das innerhalb der nächsten paar Jahre passieren wird.
Nun, man weiß es ja nie. Ne? Ich meine, eigentlich wäre es ja schön, wenn die Systeme so sicher wären, dass man die Tester nicht mehr bräuchte, ja, objektiv betrachtet, ja. Also eigentlich wäre es gut, wenn die Security-Firmen alle pleite gingen, weil man sie nicht mehr braucht. Aber so ist es halt leider nicht. Das Ganze hängt halt, also die Entwicklung hängt halt immer hinterher bei der Sicherheit. Mhm. Deswegen wird es wohl nicht so sein, dass es da mit Arbeitslosigkeit zu rechnen ist. Aber ich habe jetzt auch gerade irgendeine Zahl gelesen. Wer hat denn das geschrieben? Die Hack-in-the-Box-Jungs, glaube ich, dass irgendwie 3 Millionen unbesetzte Stellen sind in der IT-Sicherheit weltweit. Das ist halt schon heftig.
Wow, ja. Oh ja. Was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen?
Von der Gesellschaft?
Ja.
Von welcher Gesellschaft meinst du jetzt? Von unserer Gesellschaft?
Uns
von der europäischen Gesellschaft?
Ja, genau, so uns hier in Europa.
Im Punkto IT-Sicherheit oder wo geht die Frage?
Ja, durchaus.
Also ich würde mir wünschen, wenn die Gesellschaft, also nennen wir es mal also für den normalen Bürger würde ich mir wünschen, dass er halt beim Umgang mit seinen Daten achtsam umgeht, ja, also achtsamer ist. Das heißt also, dass man nicht jedes Detail von sich irgendwo auf Facebook rausbläst oder auf irgendeinem Social Network. Ich bin gerade hier und ich mache gerade das, weil man da sehr unangenehme Dinge tun kann. Und dass man eben auch schaut, wenn man sich Technologien kauft, ob das jetzt ein Smartphone ist oder ein Fernseher oder ein Auto, dass man auch darauf achtet, dass diese Systeme sicher sind und sich auch über diese Sicherheit, diese Systeme mit den Verkäufern unterhält. Also dass quasi eine Gesellschaft ein Bewusstsein hat für Sicherheit von Daten oder wie funktioniert Verschlüsselung, dass das an den Schulen gelehrt wird, ja, dass man so ein Grundverständnis hat und auch dann später mal weiß, okay, wenn ich diese Webseite da jetzt sehe, die sieht aber nicht so aus, als ob das einer gekonnt hat, was er da gemacht hat, da lasse ich mal die Finger von. Leider sind wir da nicht so, weil es da breitflächig an Bildung und Verständnis für den sicheren Umgang mit Daten und mit Geräten mangelt. Das würde ich mir von den Menschen der Gesellschaft wünschen und von den Regierungen der Gesellschaft würde ich mir wünschen, weniger Bürokratie, was Sicherheit und Vorgaben ist für Unternehmen, weil je mehr du da in die Unternehmen rein ablädst, desto mehr beschäftigen sich mit Dingen, die mit ihrem Geschäft eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben, nur weil halt irgendjemand das verlangt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Ansätze wie Datenschutz kompletter Käse sind. Manche Dinge braucht man auf jeden Fall. Die sollten aber dann, wäre mein Wunsch, mit Sinn und Maß an die entsprechenden Leute herangetragen werden, auch mit Eigenverantwortung, dass die Unternehmen eben angehalten werden, tut es in eurem Interesse, nicht weil wir es sagen. Das wäre halt sinnvoll, dass man wirklich als Unternehmen die Security ernst nimmt, weil man es will, aber nicht, weil man es muss.
Wenn wir soweit sind, dass die Leute einsehen, dass Security tatsächlich ein Ding ist, was sie brauchen.
Richtig. Und das musst du halt aus meiner Sicht, da solltest du schon versuchen, in der Grundschule den Leuten mal zu erklären, worum es hier eigentlich geht. Ja. Und aber das wird ja nicht getan. Also ich will jetzt nicht generell unser Bildungssystem da anschließen, aber meiner Meinung nach fehlen grundsätzliche Themen in der Schule, die man im Leben braucht. Und wenn wir eine digitalisiertere Welt werden, Klammern wollen oder nicht, muss man da auch mehr Wissen schaffen, wie sowas funktioniert und was man da halt tun und lassen sollte.
Ja. Ach ja, das wäre schön.
Das wäre schön, ja. Aber wenn man sich mal was wünschen darf, dann kann man es auch mal sagen, ja.
Das ist richtig. Hast du noch etwas anderes, was du gerne noch der Außenwelt mitteilen magst?
Ja, jetzt nichts Spezifisches. Was mir jetzt einfällt, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Wie gesagt, geht raus in die Natur, freut euch des Lebens. IT ist schön, aber macht doch mal was den Kopf wieder frei kriegt. Nicht den ganzen Tag am iPhone rumdaddeln oder am sonstigen Smartphone. Macht Sport, ernährt euch gesund. Das wäre auch eine gute Sache. Und haut euch nicht gegenseitig die Köpfe ein, vor allen Dingen.
Das lasse ich einfach genauso stehen. Andreas, ganz herzlichen Dank dir.
Ja, danke dir für die Einladung.
Mach's gut.
Ja, du auch. Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wer da jetzt Spaß dran hat und sich vielleicht fragt, wo er oder sie sich bewerben könnte, den Kontakt zum Andreas bzw. den Link zur Serpentec findet ihr auch direkt in den Shownotes. Natürlich könnt ihr uns auch heute wieder Feedback zur Folge hinterlassen. Am allerliebsten als Kommentar zur Folge direkt auf deinerpodcast.net oder auch gerne im Feediverse. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und auch heute wieder. Ich habe lange genug erst angestellt in, dann als Freiberuflerin für und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet und weiß aus tiefstem Herzen, warum ich wirklich keine Werbung mag. Daher ist dies hier ein HörerInnen-finanzierter Podcast und ihr könnt dieses Projekt sehr gerne supporten. Schaut dazu gerne auf deinerpodcast.net/support vorbei. Und Spoiler, ich freue mich ganz besonders über Daueraufträge und Überweisungen. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuhören für heute und bis zum nächsten Mal hier im The Diner Data and Coffee. Macht's gut, eure Claudia. Ciao.